Herzlich willkommen bei New York to Zurich, täglich der Podcast von Swissquote mit mir, Patrick Duane. Die Wall Street macht zum Beginn der neuen Woche genau da weiter, wo sie in der letzten aufgehört hat, denn nämlich mit neuen Rekordständen, zumindest bei S&P 500 und an der Technologiebörse Nasdaq. Anlegerinnen und Anleger warten auf bevorstehende Handelsabkommen und vor allen Dingen im Fall zwischen den USA und Kanada sieht es so aus, als wenn das Ganze zum Greifen nah wäre. Denn die Kanadier haben angedeutet, die Digitalsteuer, die sie erheben wollten, gegenüber US-Unternehmen zu verzichten, möglicherweise um den Amerikanern entgegenzukommen. Ansonsten sieht die Performance der letzten Woche wirklich gut aus. Der S&P konnte 3,1% und die Technologiebörse Nasdaq 4,2% zulegen. Auch der Dow Jones konnte knapp 4% gewinnen. Diese Woche stehen noch einige Termine an, wie die JOLTS und der große Arbeitsmarktbericht in dieser verkürzten Handelswoche, denn am Freitag ist 4. Juli, also Independence Day. Wie immer an dieser Stelle sei gesagt, dieses Video ist definitiv, genau, keine Anlageempfehlung. Die Wall Street zeigt sich zum Wochenbeginn weiter in Rekordlaune. Passend zum Wetter draußen, muss man ehrlicherweise sagen, ist die Bullenhitze auch zu Bullenkursen geworden. Überall, soweit das Auge reicht, sind die Kurse grün. Naja, nicht ganz überall, aber zumindest die Indizes des breit gefassten Marktes, des S&P 500 und der Technologiebörse haben mit weiteren Aufschwüngen. Denn der Rekord zieht den Rekord nach sich. Und wenn wir nochmal einen Blick in den Rückspiegel schmeißen, stellen wir fest, dass auch jetzt das erste Halbjahr, das heute ja zu Ende geht, gar nicht so schlecht aussieht. Man hat plus 4,5% beim S&P hingelegt jetzt doch und das nach diesem wirklich doch sehr, sehr schwachen April mit dem Liberation Day und allen darauf folgenden Entwicklungen von Donald Trump. Wenn man ein Halbjahresfazit ziehen möchte, dann kann man das unter der Rubrik "Es ist ziemlich anstrengend, ziemlich intensiv, von viel hin und her geprägt und man versucht, Orientierung zu finden seitens des Markts." Das größte Comeback hat aber nicht der Markt selber, sondern aus meiner Sicht das Thema KI und AI. Denn das war, und das haben wir in der letzten Woche schon gesehen, der Grund, weshalb der S&P 3,1%, die Nasdaq 4,2% und der Dow 3,8% gestiegen sind und Unternehmen wie Broadcom, Nvidia, Palantir, aber auch Microsoft, Netflix und andere hatten in der letzten Woche neue Allzeithochs hingelegt und damit markiert. Denn die Zuversicht, sie wird insgesamt größer, dass Corporate America in einer insgesamt wirtschaftlich robusten Situation ist und zumindest für den Moment die Zölle nicht weiter stören. Da mag der ein oder andere etwas skeptischere Marktteilnehmer denken, naja, im Grunde muss man das abwarten, denn wir haben es ja beispielsweise in der vergangenen Woche schon an den Zahlen von Nike gesehen, wo dann im Conference Call das Management darauf hinwies, dass man nicht alle Zölle verabsorbieren wird können, sondern dass man das im Grunde so ein bisschen auf die Intermediäre, also die Zwischenhändler und die Kunden am Ende doch wird umlegen können und müssen. Das hatte auch Walmart gesagt und das hatte auch Amazon immer wieder angekündigt. Gleichzeitig ist natürlich der Inflationsdruck insgesamt, vor allen Dingen im Energiebereich, nicht ganz so ausgeprägt. Denn da hat die OPEC-Plus-Staaten angekündigt, auch ab August, die Fördermengen nochmal um 411.000 Barrel pro Tag ausweiten zu wollen. Also auch da, solange die geopolitische Situation sich nicht wieder verschärft, Entspannung am Ölmarkt. Die Frage wird zudem sein, was künftig die Situation und die Märkte treiben wird. Aber jetzt zum Beginn des zweiten Halbjahres kommen natürlich auch erstmal wieder frische Gelder in den Markt. Wenngleich eine Studie der Deutschen Bank darüber Aufschluss gibt, dass die Gelder, die im ersten Halbjahr in den Markt gekommen sind, zu einem nicht geringen Teil, 1,1 Billionen US-Dollar, Aktienrückkaufprogramme gewesen sind. Also, laut Aussage der Deutschen Bank, zumindest für den Moment, sieht es wohl so aus, dass noch nicht die wirklich geradlinig überzeugten Investoren und institutionellen Anleger im großen Stile im Markt drin sind. Das hat die Bank of America in einer Studie letzte Woche bekannt gegeben, dass das in den letzten 6-7 Wochen erst wieder zunehmend der Fall ist. Aber auf das ganze Halbjahr betrachtet, und das sieht man natürlich auch an der Performance, war die Entwicklung insgesamt eher mal mit angezogener Handbremse. Bei der Frage, ob man in Europa oder in Amerika investieren soll, hatten wir im Grunde im ersten Quartal eine deutliche Outperformance beispielsweise des DAX gegenüber den amerikanischen Indizes. Seit dem Liberation Day, seit dem Mai, seit die Erholung wieder eingesetzt hat, haben im Grunde die amerikanischen Börsen zumindest im zweiten Quartal etwas die Nase vorne gehabt in der absoluten Betrachtung. Insgesamt natürlich auf Jahressicht immer noch die Indizes in Europa vorne, weil der Vorsprung, den sie sich erarbeitet hatten, im ersten Quartal deutlich größer ist. Heute gab es zudem noch ein paar Konjunkturdaten aus China, die möchte ich Ihnen auch nicht vorenthalten. Die PMIs im Juni fielen leicht besser aus als erwartet in der Industrie mit 49,7 Punkten, blieben aber leider immer noch unter der Wachstumsschwelle von 50 Zählern zurück. Beim Dienstleistungssektor sieht es etwas besser aus. 50,5 Zähler erwartet worden waren hier, 50,3 sind Zeichen davon, dass der Dienstleistungssektor zumindest vorsichtige Wachstumssignale aussendet. Beim Blick auf die Innenpolitik in den Vereinigten Staaten hat das Reconciliation-Gesetz am Samstag im US-Senat eine knappe Mehrheit mit 51 zu 49 Stimmen eine erste Hürde genommen. Jetzt wird es wichtig werden, dass auch das Repräsentantenhaus das Ganze durchwinken wird, damit Donald Trump am 4. Juli, am Independence Day der Vereinigten Staaten, dann das Ganze unterschreiben kann. Damit die bisherigen 6 Abweichler aus den Reihen der Republikaner dem Ganzen zustimmen können, hat man sich auch auf gewisse Anpassungen geeinigt, um möglicherweise Härten, beispielsweise bei den Krankenversicherungen, abzufedern. So soll es einen 25 Milliarden US-Dollar Hilfsfonds geben, um vor allen Dingen Krankenhäuser in ländlichen Gebieten Notfall zu versorgen und als Ausgleich für Medicaid-Kürzungen parat zu stehen. Denn das ist das große Problem. Viele der Trump-Wähler sind auch auf Medicaid-Support und Unterstützung angewiesen und möglicherweise könnte man, wenn man da keinen Hilfsfonds hat, da an Wählerstimmen für die Midterms im nächsten Jahr an Einbußen generieren. Gleichzeitig hat man die Einführung einer neuen Steuer auf Wind- und Solarprojekte angestoßen, was gleichzeitig aus der Energiewirtschaft und aus der energieintensiven Wirtschaft in den USA kritisch gesehen wird, schlicht und ergreifend deswegen, weil der Energiebedarf vor allen Dingen auch durch Rechenzentren, KI und Datencentern in den nächsten Jahren stark anwachsen wird und der Ausbau der Atomkraft beispielsweise nicht hinterherkommen wird. Dementsprechend ist der Anreiz bzw. diese Steuer auf erneuerbare Energien, die man eigentlich beim Ausbau der Energiefähigkeit der USA bräuchte, eher mal kontraproduktiv und wird kritisch gesehen. Wenn wir uns die Notenbank-Kommentare von Präsident Trump ansehen, so hat er zum wiederholten Male sich negativ zu Fed-Chef Jerome Powell geäußert. Bessent hingegen hat das Ganze etwas abgemildert, vor allen Dingen im Hinblick auf eine Schatten-Fed, in dem er gesagt hatte, die Entwicklungen bezüglich eines Nachfolgekandidaten wären noch gar nicht so weit vorangeschritten und die Unabhängigkeit der Fed würde man auch nicht in Frage stellen. Hintergrund ist natürlich der, dass man nicht in den Vereinigten Staaten den Fehler machen darf, die Politik zu sehr auf eine Karte zuzuspitzen, indem man auf der einen Seite den US-Dollar abwerten möchte, gleichzeitig aber auch die Unsicherheit der Investoren schürt, weshalb man jetzt auch im Grunde die Sektion 899 aus der Big Beautiful Bill genommen hat, mit dem man weiterhin den Zugang ausländischen Kapitals am amerikanischen Kapitalmarkt so transparent und einfach wie bisher weiter handhaben möchte. Aber ein ganz wichtiger Schritt, denn wenn wir uns überlegen, was 1985 der Plaza-Akkord und die Abwertung des Dollars gegenüber der D-Mark beispielsweise damals für Folgen hatte, so war das ein immenser Vertrauensverlust. Und im Grunde hat man die Handelsdefizite und die Handelsproblematiken auf Haushaltsproblematiken einfach nur umgemünzt. Damit das nicht wieder droht, muss man in Sachen verbalem Austeilen Donald Trumps in Richtung Fed unbedingt Vorsicht walten lassen und das hat auch Finanzminister Bessent eindeutig verstanden. Wenn wir uns einzelne Unternehmensnachrichten ansehen, stellen wir fest, dass es heute vor allen Dingen bei IBM eine interessante Meldung gegeben hat, nämlich die, dass man sich zu anderen Big-Tech-Unternehmen strategisch abgrenzt. Ich habe mal einen Chart mitgebracht von IBM, die Aktie in der vergangenen Woche auf Allzeithoch unterwegs. Warum macht man etwas anders oder was macht man anders? Krishna, der CEO, stellt Milliardeninvestitionen der Konkurrenz nämlich in Frage. Vor allen Dingen bei Rechenzentren und GPUs. Beispielsweise plant ja Google, 75 Milliarden US-Dollar in die Hand zu nehmen. IBM plant eine andere Strategie, nämlich mieten statt bauen, um flexibel zu bleiben. Die Inference-Kosten, also das bedeutet die Nutzung von KI-Modellen, so die Annahme von Krishna, wird in den nächsten Jahren deutlich sinken und möglicherweise in den kommenden 5 Jahren nur noch Prozente dessen betragen, wie die Kosten heute sind. Und dann würde IBM auf kleinere, domänenspezifischere Sprachmodelle lösen, die im Grunde sehr unternehmensspezifisch angepasst werden könnten. Sie würden dann auf wenige, also ich meine, die meisten Unternehmen brauchen de facto nicht diese leistungsfähigen Large Language Models, wie sie die großen Chips und GPUs möglicherweise anbieten. Dementsprechend eine hybride Cloud-Strategie, die IBM noch dazu packt und das angepasste Verhalten auf beispielsweise den AI Act in Europa, der IBM eine besondere Marktposition und ja, man kann fast von Nische sprechen, organisieren soll und weiteres solides Wachstum. Ob man das nur aus strategischen Kommunikationsgründen in den Raum schmeißt, weil man ein bisschen den Trend verschlafen hat oder ob das tatsächlich die Herangehensweise ist. Die Risiken sind auf jeden Fall, dass man eine gewisse Investitionszurückhaltung bei IBM in den letzten Jahren gesehen hat und möglicherweise als Folge, dass man etwas abgehängt wird. Gleichzeitig sind die Stärken des Unternehmens, dass man über eine solide Bilanz verfügt, eine strategische Differenzierung im Produktportfolio und die Spezialisierung auf Unternehmensanwendungen. Der Hybrid-Cloud-Ansatz und Open-Source-Transparenz als Pluspunkt für regulierte Branchen kommen positiv noch hinzu. IBM fährt also eine defensiv effizienzgetriebene KI-Strategie, die auf technologischen Fortschritt und Kundenvertrauen basiert, weniger auf Skalierbarkeit. Man möchte die Partner, mit denen man zusammenarbeitet, ernst nehmen und Lösungen anbieten zukünftig, die zu dem jeweiligen Unternehmen passen. Kommen wir zu einzelnen Meldungen aus der Automobilbranche. Ford sieht weiter Engpässe bei der Produktion wegen dem Mangel an seltenen Erden. Gleichzeitig gab es Meldungen bezüglich Juniper Networks und Hewlett Packard. Das Department of Justice hat unter Auflagen den Merger gebilligt. Beide Aktien heute können davon stark profitieren. GE Vernova prüft den Verkauf von Prophecy. Das ist die Industrie-Software-Sparte, Marktwert 900 Millionen bis 1 Milliarde US-Dollar. Und die Solar- und Windenergie sieht nach härteren steuerlichen Einschnitten durch den Gesetzentwurf von dem Reconciliation Act natürlich weiter Gegenwind und dementsprechend ist es nicht verwunderlich, dass Aktien aus diesem Bereich heute wieder im Rückwärtsgang sind. Gleichzeitig haben die Big Tech Aktien, nämlich Meta, Microsoft, OpenAI, Nvidia angekündigt, man möchte weiter auf der Überholspur unterwegs sein, man ist weiter bemüht, Talente zu engagieren. Auf der einen Seite, man wird viel Geld weiterhin ausgeben in die Chip-Entwicklung. Bei Microsoft hat man das Problem, dass der nächste Chip allerdings sich um 6 Monate verschieben wird. Man liegt weiterhin deutlich hinter Nvidias Blackwell, so ein Artikel in The Information. Und OpenAI beginnt mit dem Einsatz von Googles eigenen AI-Chips erstmals relevante Abwehr von Nvidia-Silizium, um so ein Artikel in The Information vor allen Dingen die Kosten zu senken. Gleichzeitig wurde die Meldung bekannt, dass Nvidia Insider in den letzten 12 Monaten Aktien im Wert von über 1 Milliarde US-Dollar verkauft haben, allein davon im letzten Monat 500 Millionen. Kommen wir noch zu einzelnen Analystenkommentaren zu Disney. Da haben die Analysten von Jefferies die Aktie auf Kaufen hochgestuft, von zuvor halten und das Kursziel mit 144 Dollar doch deutlich angehoben. Zuvor betrug dies 100 Dollar. Bei Disney ebenfalls die Analysten von Guggenheim. Sie waren vorher schon mit ihrer Kaufempfehlung unterwegs, haben das Kursziel von 120 auf 140 Dollar aufgestockt. Der Hintergrund sind vor allen Dingen die Integration von Hulu dass die Erwartung an die Parks nach oben gelaufen ist. Jetzt kommt die Sommerzeit und der Film Avatar 3, der in die Kinos kommen soll, wird auch an der Kasse beim Box Office mit entsprechenden Vorschusslorbeeren bedacht. Bei eBay haben sich die Analysten von Wells Fargo zu Wort gemeldet, das Kursziel auf $66 angehoben. Sie sehen geringes Bewertungsrisiko und gewisses Upside-Potenzial auf dem aktuellen Niveau der Aktie. Haben Sie im Blick, diese Woche, 4. Juli, Independence Day, deswegen verkürzte Handelswoche, die entsprechenden Arbeitsmarktdaten, 100.000 neue Stellen außerhalb der Landwirtschaft sollen geschaffen sein, die gibt es schon am Donnerstag. Morgen am Dienstag gibt es schon die Zahlen für die offenen Stellen unter anderem. Und die wird dann Markus Koch für Sie wieder begleiten. Wir sehen uns am Mittwoch wieder, wenn Sie wollen. Ich wünsche Ihnen gute Kurse. Bis dann, machen Sie es gut. Tschüss.
Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keiner Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen. Insbesondere können Wall Street Correspondents und der Vortragende nicht einschätzen, inwiefern die im Video gemachten Empfehlungen ihren Anlagezielen, ihrer Risikobereitschaft und Verlusttragfähigkeit entsprechen. Wer also auf Basis von Informationen in diesem Video etwaige Anlageentscheidungen trifft, trifft diese ausschließlich auf eigene Verantwortung und eigene Gefahr. Und das wiederum bedeutet, dass weder Wall Street Correspondents noch der Vortragende, das ist immer noch dieser Mann hier, für Verluste haften, die sie dadurch erleiden, dass sie Anlageentscheidungen aufgrund von Informationen oder Kommentaren in diesem Video getroffen haben. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und weiterhin einen erfolgreichen Handelstag. Quack.